Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres bayerisch-tirolerischen Podcasts. Mein Name ist Dr. Carlo Hasnörl. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie in Innsbruck und ganz nah an meiner Seite, nur 160 Kilometer entfernt, ist Astrid Tomczak in München. Hallo Astrid.
Hallo Carlo, guten Morgen an einem sonnigen Montag.
Ja, wunderbar. Deine gute Laune ist hoffentlich ansteckend. Ich bin ein bisschen angeschlagen von den letzten Tagen, aber wir werden das heute durchziehen. Wir haben ein spannendes Thema, das, wo wir uns gar nicht einig sind, wessen Thema das eigentlich ist, ob das deins oder meins ist.
Es ist unseres.
Es ist einfach unseres, ja. Und zwar geht es wieder mal um die Kilos zu viel, um Fett an falschen Stellen. Ein Thema, das wir ja schon einmal besprochen haben, in der ersten Staffel unseres Podcasts, im Oktober 21 war das. Das habe ich rausgefunden. Die Folgennummer weiß ich jetzt aber nicht auswendig.
Ja, schon eine Weile her, da hat sich viel getan.
Oh ja. Es hat sich einiges getan. Es gibt Neues, gibt Dinge, die sehr vielversprechend sind, aber die man mit sehr kritischem Auge betrachten muss. Und deswegen war mir das halt einfach auch wichtig, dass wir das Thema noch einmal aufgreifen. Du hast ja auch irgendwas rausgefunden bezüglich Fettabsaugung. Da hast du ja, glaube ich, einen Artikel wieder in Arbeit, oder?
Genau, der ist sozusagen schon auf dem Weg zum Verlag für den Druck. Der wird erscheinen in der Mabel bei mybody.de. Das ist ein Patientenmagazin, also passt 1:1. Und wir ich hatte mit dem Verlag darüber gesprochen, eben das Thema ist sozusagen Mythen und Wahrheit zum rund um die Fettabsaugung. Da gibt's ja viele Sachen, die sich da hartnäckig halten, viele ja Gerüchte, wie gesagt Mythen. Dr. Google hatten wir auch schon, der hilft da auch fleißig mit, dass solche Dinge immer irgendwie in der Zirkulation bleiben. Um mal ganz konkret zu werden, zum Beispiel ging es eben darum, wenn ich mal eine Fettabsaugung hatte, dann bin ich für immer schlank. Schön wär's, oder Carlo?
Naja, ich meine, ein bisschen Wahrheit ist ja dabei. Im Prinzip genau. Ist es ja so, dass die Fettzellen, die man entfernt, grundsätzlich ja nicht mehr nachkommen. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr oft höre von meinen Patientinnen, die sich dafür interessieren, ja, wenn ich mir an den Oberschenkeln absaugen lasse, dann werde ich am Bauch automatisch dicker. Und meine Antwort darauf ist immer, wenn man Gewicht zulegt, legt man wahrscheinlich dort, wo man abgesagt worden ist, weniger zu und dort, wo man nicht abgesagt worden ist, mehr. Aber das hängt nur mit der Zahl der Fettzellen zusammen. Und im Grunde genommen, wenn man seinen Kalorienhaushalt im Griff hat, dann hat man wirklich ein langfristiges Ergebnis. Oder? Siehst du ja auch
ja.
So.
Ja, nein, das sehe ich ganz genauso. Es ist halt so diese Idee, glaube ich, die Patienten haben, dass wenn an einer Stelle abgesaugt wird, dass da keine einzige Fettzelle mehr ist. Und das stimmt ja nicht. Also man kann ja nicht auf null absaugen an dieser Stelle, ja. Also wir brauchen ja auch die Fettzellen als sozusagen Stoßdämpfer, Schutz, Wärme, Dämmung und so weiter und so fort. Sondern es geht ja um eine Konturierung, also um eine Anpassung, eine Angleichung. Es ist ja nicht dieses Null-Fettzellen-Prinzip. Und ich glaube, das ist noch in manchen Köpfen drin. Und der zweite Aspekt, der ja auch eine Rolle spielt, ist, dass die Fettzellen, die verbleiben oder überhaupt Fettzellen, ja ihre Größe ändern können. Und das, wie du gerade ja schon erklärt hast, hängt ja ursächlich damit zusammen, ob wir uns über- oder unterkalorisch ernähren oder ob wir die Kalorien, die wir zu uns nehmen, einfach verbrauchen. Dann ist ja alles schön. Und deshalb das ist, glaube ich, das, was so im Kopf ist, so eine einfache Lösung heute und für immer. Und das ja, ja, ist halt wär's. Einfach nicht ganz richtig.
Ja, 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 auch das, das genau. Thema wird uns heute noch ein paar Mal beschäftigen. Aber schade, wir müssen wieder mal einen Videopodcast machen. Du hast gerade so schön die Silhouette gezeigt mit den Händen. Sieht ja. man jetzt nicht bei unserem akustischen. Aber de facto ist es so, wie du sagst. Ich meine, nicht nur, wir brauchen die Fettzellen nicht nur als Wärmeschutz, als Stoßdämpfer, sondern wir brauchen sie auch, um die Kontur des Körpers zu gleichmäßig zu machen. Es würde fürchterlich ausschauen, wenn wir überhaupt keine Fettzellen mehr unter der Haut hätten. Am ehesten kommt man dem dran, wenn irgendwo mal schlecht abgesaugt worden ist und man hat eine Riesendelle, dann sieht man, wie schlimm das eigentlich ausschauen kann. Die füllt man dann meistens wieder mit Eigenfett auf, wenn es möglich ist. Also wir brauchen schon überall ein paar Fettzellen und wie du sagst, die können sich ja von fast praktisch unsichtbar bis auf fast Eigröße in der Größe verändern. Also da ist enorm viel Spielraum. Mein Spruch ist immer, eine Fettabsaugung ist nicht die Freigabe für Chips vor dem Fernseher, sondern im Gegenteil, das ist der Auftrag, dieses Ergebnis dann wirklich langfristig zu halten, indem man sich entsprechend ernährt, indem man entsprechend sich bewegt, also einfach den Kalorienhaushalt in der Balance haltet und dann hat man wirklich lang davon und um das geht's.
Ja, ja, aber sehr schade, du hast mir jetzt gerade meine allerletzte Illusion zerstört. Ich hätte mich so gefreut über Chips vom Fernseher. Ja,
die kannst du ja ruhig haben, aber dann komm nicht zu mir zur Fettabsaugung. Das brauchst du eh nicht.
Ach, du bist so nett. Dankeschön. Ja. Die Woche fängt echt gut an.
Und ihr habt mir gerade wieder Arbeit vermisst.
Oh.
Nein.
Ja.
Aber weil
wir
interessant.
Ja, genau, entschuldige.
Jetzt sind wir gerade am Wickel drinnen, dass wir beide aus uns raussprudeln, weil wir einfach so viel zu erzählen haben. Gell?
Genau.
Es ist ja, hast du zur OP, wolltest du zur Operation noch was sagen?
Ja, die OP, glaube ich, da haben wir so das Wichtigste jetzt in aller Kürze abgehakt. In unserem Vorgespräch hast du ja gesagt, naja, dieses Thema Fett, das kommt eben nie aus der Saison. Das hat immer, weil es auch immer neue Entwicklungen gibt. Und ein Kernpunkt, über den wir gesprochen haben, ist das Thema Fettwegspritze. Und das hat ja jetzt so eine ganz neue Dimension bekommen durch diese Hollywood-Spritze. Und da würde ich wirklich mal ganz gerne auch deine Meinung hören, vor allem in Bezug auf die Reise aus der Vergangenheit mit Lipostabil und all diesen Dingen und was es eben heute gibt. Also was sind da die Unterschiede und wie bewertest du das so generell?
Ja, also fangen wir in der Vergangenheit sozusagen an. Es ist tatsächlich Vergangenheit, weil es das Medikament praktisch offiziell nicht mehr gibt. Inoffiziell ist es immer noch im Handel, aber nicht mehr als Medikament zugelassen. Das ist das sogenannte Lipostabil oder wie die pharmakologische Bezeichnung heißt, ist Phosphatidylcholin. Also ein Medikament, das eigentlich auf den Markt gekommen ist zur Behandlung von zu hohen Fettwerten im Blut und wo ich es auch immer quasi in der Hinterhand gehabt habe, bei Fettembolien, also zum Beispiel nach Polytraumen, also wenn mehrere Knochenbrüche sind, dann kommt ja sehr viel Fett in die Blutbahn und kann dort kleine Gefäße verstopfen, in der Lunge zum Beispiel, eine sogenannte Fettembolie auslösen. Und Lipostabil, das hat man dann intravenös gespritzt und hat damit diese Fettaugen sozusagen, die im Blut waren, aufgelöst und damit das Risiko, dass es zu Verstopfungen von kleinen Gefäßen in der Lunge zum Beispiel kommt, reduziert oder fast verhindert. Und das war also ein extrem wichtiges Medikament in der chirurgischen Anwendung. etwas, was man eigentlich gerne irgendwie so in der Hinterhand gehabt hat. Und dann kam die Fettwegspritze. Im Prinzip war das eben dieses Phosphatidylcholin, das dann noch kombiniert worden ist mit Desoxycholsäure, ein Mittel, das quasi die Zellmembran aufgelöst hat. Und das Phosphatidylcholin hat dann die aufgelöste Zellmembran und das freie Fett entsprechend klein gehackt chemisch und so abtransportabel gemacht für die Riesenzellen im Körper, die das Fett dann abtransportiert in die Leber und dort ist es verstoffwechselt. Also der normale Ablauf, wenn man Fett abbaut. So weit, so gut. Wie immer ist die ganze Geschichte eskaliert. Und zwar insofern, dass Lipostabil ja für die Injektion ins Gewebe nie zugelassen war. Also das Lipostabil hat im Fettgewebe frei so nichts zu suchen gehabt. Auch deshalb, weil es keine Studien gegeben hat. Wie schaut es jetzt mit den Nekrosen aus? Weil im Prinzip zerstört man ja Zellen. Macht eine Nekrose, zerstört man jetzt nur Fettzellen oder zerstört man auch sonst Gewebe? Also da hat es viele Fragezeichen gegeben, die eigentlich niemand beantworten hat können. Und das Ganze war sogenannte Off-Label-Behandlung, also außerhalb der Zulassung als Medikament. Und ich glaube, da hast du ja auch ein paar Kommentare dazu.
Absolut, weil Zulassung war ja zu dem damaligen Zeitpunkt, als das Lipostabil eben für diese Off-Label-Anwendung publik wurde. Das glaube ich kam ja ursprünglich mal von einer brasilianischen Ärztin oder so, die das dann irgendwie nach Europa gebracht hat.
Genau, das war eine brasilianische Ärztin, die das angewendet hat.
Genau, und die hat es dann nach Europa gebracht und dann hat es so langsam so seine Verbreitung gefunden, weil natürlich, klar, zu viel Fett an einer Stelle, das ist ja jetzt kein neuzeitliches Thema. Das ist ein Thema, das es eben schon ganz lange gibt.
Ja.
Und die pikante Geschichte an dem Ganzen, wenn man das jetzt vom Rechtlichen betrachtet, ist ja die, wir haben ja in unserer Folge zum Thema Wimpernsehen schon mal ganz kurz über den Contergan-Skandal gesprochen. Das war ja dieser Medikamentenskandal, der eben dazu geführt hat, dass also schwangere Frauen missgebildete Kinder auf die Welt gebracht haben, also vor allem Missbildungen an den Extremitäten, also kurze, ganz schlecht ausgebildete kurze Arme und Beinchen und natürlich auch organische Probleme und so weiter und so fort. Und daraufhin war ja Deutschland gezwungen, als zum ersten Mal ein wirklich kodifiziertes Arzneimittelrecht zu schaffen. Bisher, also bis zu dem Zeitpunkt war das eben so, dass in ganz vielen verschiedenen Vorschriften waren auch immer wieder Vorschriften zum Arzneimittelrecht, aber es gab kein Arzneimittelgesetzbuch. Das hat man dann 1976 geschaffen und hat das erste Mal sich Gedanken drüber gemacht, wie eigentlich Arzneimittel geprüft werden müssen. Also welche Studien müssen die durchlaufen? Welche klinischen Daten brauchen wir? Welches Sicherheitsnetz bauen wir für die Patienten auf, damit die Arzneimittel, die dann am Ende diese Hürde überspringen und all diese Sicherheitsvoraussetzungen erfüllen, auch tatsächlich auf den Markt kommen. Hätte man das jetzt 1976 rigoros durchgezogen, dann hätte ein Tag nach der Inkrafttreten von dem Arzneimittelgesetz wäre kein einziges Arzneimittel mehr auf dem deutschen Markt gewesen, weil die hatten ja alle diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Und deshalb hat der Gesetzgeber gesagt, na ja, wir brauchen ja eine Arzneimittelversorgung, wir machen einen Übergangszeitraum. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Ganz einfach, weil Lipostabil war eins von diesen Arzneimitteln, die sozusagen auf dem Markt waren und die in diesem Übergangszeitraum hätte der Hersteller sozusagen diese Daten bereitstellen müssen, der hätte die generieren müssen. Das hat er aber nicht getan und damit ist nach der Übergangsfrist von 10 Jahren automatisch diese sozusagen Zulassung auf Probe erloschen. Und so ist das Medikament dann vom Markt verschwunden. Und es ist meines Wissens nie, vielleicht weißt du sicher besser, nie ein adäquates Medikament nachgekommen. Ich meine, es muss ja irgendwas geben, aber genau. In dieser Form, wie Lipostabil war, ist mir zumindest nichts bekannt.
Ich weiß eben leider auch nichts und ich finde das wahnsinnig schade. Wild ist ja, dass es eben, wie gesagt, ich habe nachgeschaut, du kannst es online bestellen, aber in erster Linie für die Anwendung zur Injektion ins Fettgewebe und zum Abbau der Fettzellen, aber nicht zu dem, wofür es eigentlich wirklich sinnvoll eingesetzt worden wäre.
Mhm.
Und das ist eigentlich eine wilde Aktion. Ja? Und mir tut es wahnsinnig leid, weil das war wirklich sehr beruhigend. Bei jeder Fettabsaugung kann es theoretisch einmal zu einer Embolie kommen. Ich habe Gott sei Dank noch nie eine erlebt, aber ich weiß von Fällen, wo das tatsächlich vorgekommen ist. Und da bin ich halt Gott froh, wenn ich irgendwas in der Hand habe, wo ich sagen kann, okay, das initiieren wir jetzt und damit wenden wir das größte Risiko ab.
Mhm. Ja.
Und schade. Einfach sehr wirklich schade um das Medikament. Ja.
Ja.
Wie lange gibt es jetzt in Deutschland das Gesundheitsministerium?
Ja, das genau ist noch so eine kleine Anekdote am Rande, weil Deutschland war peinlicherweise, muss ich ja jetzt sagen, in unserer bayerisch-tirolerischen Connection hier. Also wir waren die allerletzten in Europa, die ein Bundesgesundheitsministerium geschaffen haben. Also das war kurz nach Einführung des Arzneimittelgesetzbuchs. Also ich glaube, es war so 1980 rum. Und wenn man sich das überlegt, das ist schon ein bisschen ein Armutszeugnis. Ja. Aber jetzt haben wir ja eins. Und
gratuliere.
Vielen Dank. Und gratuliere uns doch bitte auch zu unserem Bundesgesundheitsminister, um mal ganz kurz politisch zu werden. Vielen Dank.
Ja. Also Österreich war das erste Land in Europa, das ein Gesundheitsministerium gehabt hat.
Na siehst, also Alpha und Omega.
1917, glaube ich, oder so, irgendwann einmal war das.
Ja, sehr schön.
Ja.
Haben wir das auch besprochen. Vielen Dank.
Ja, gut, entspannt drüber. Reden wir nicht mehr drüber.
Ja, genau.
Um die Geschichte noch zu Ende zu bringen, wegen dieser Lipostabils-Story, nachdem das ja praktisch nicht mehr so leicht zu bekommen war, ist es dann irgendwie, hat man sich nach anderen Mitteln umgesehen und da hat es eine Firma gegeben, die hat dann ein Mittel auf den Markt gebracht. Das hat Kybella geheißen und war Desoxycholsäure allein und hat die Aufgabe gehabt, eben praktisch Doppelkinn-Behandlungen durchzuführen. Es war nur zugelassen fürs Doppelkinn, für nichts anderes.
Mhm.
Und ich war dann damals in Berlin und vor dem Launch, also bevor die Firma das auf den Markt bringen wollte, hat sie so Fachleute aus allen Ländern eingeladen nach Berlin und hat das Medikament vorgestellt. Und Riesenshow. Und dann haben sie halt so in die Runde gefragt, was wir denn davon halten. Dann haben wir mal gefragt, was das kostet. Das war einfach unverschämt teuer. Oder wir haben gesagt, also ich habe keine Verwendung dafür, tut mir leid. Ja. Und die waren also ziemlich frustriert dann am Ende. Und ich glaube, sie sind nie auf den Markt gekommen, jedenfalls nicht in Europa. Und das war ein ziemlicher Schuss in den Ofen.
Ja.
Ich habe dann noch so ein bisschen recherchiert. Es gibt also zum Beispiel eine Alternative mit Kollagenase, Lipase und Hyaluronidase. Wenn ich das schon lese, wird man schon ganz schwindelig, ja, weil Kollagenase zum Beispiel ist verwendet worden beim Dupuytren, genau. bei so einer Verkürzung der Bänder in der Hand, wo es die Finger so einzieht, sozusagen, um sich da die Operation zu ersparen, bis dann die ersten Sehnen gerissen sind und so weiter. Das ist ja inzwischen dann auch wieder mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Und das sind alles so relativ unkontrollierbare Enzyme, wo man nicht weiß, wie intensiv das ist. Also man hat die Wahl zwischen es wirkt zu wenig oder es macht mehr kaputt, als man eigentlich will. Und das ist also schon eine heiße Geschichte, von der ich persönlich als nach 30 Jahren Erfahrung in der plastischen Chirurgie gern die Finger lasse. Also das wird bei mir sicher nicht eingesetzt werden.
Mhm. Ja, ich denke, die Problematik ist auch die, also es ist ja im Fall von Hyaluronidasen das Gleiche wie bei den Fettwegspritzen. Also ich glaube, allein in Deutschland gibt es sich ja 20 unterschiedliche Präparate, die als Fettwegspritze vertrieben werden, und kein einziges hat eine reguläre Zulassung. Also die werden halt häufig als Kosmetikprodukte auf den Markt gebracht, und leider ist es bei den Hyaluronidasen das Gleiche. Da gibt es ja nur ein zugelassenes Medikament, das dann auch noch off-label angewendet werden muss, aber das hat immerhin eine Zulassung. Das heißt, es hat gewisse pharmazeutische Standards eingehalten, bevor es auf den Markt kommen durfte. Und das kann man halt von den ganzen anderen Präparaten nur hoffen, aber nicht nachschauen. Und es, also als Anwender steht man dann ja auch ziemlich nackig da, sag ich mal, wenn da was daneben geht.
Genau.
Ja.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Es ist nicht nur der Schaden beim Patienten, es ist auch der Schaden beim Anwender. Ja?
Richtig. Also
beide stehen, den Dauerschaden hat der Patient oder die Patientin, keine Frage. Aber als Anwender kannst du jetzt nicht sagen, ja, ich hab da meine Studien und so weiter. Es gibt nichts. Ja? Es gibt keine Studien, es gibt keine Dosierungen. Es ist alles sozusagen ein Schuss im wahrsten Sinne des Wortes ins Blaue. Und das ist übel. Also da würde ich mir wirklich das oft überlegen, bevor ich das einmal mache.
Ja. Ja, und das nächste ist natürlich, du hast ja schon gesagt, auch der Anwender steht im Regen, weil natürlich eine Haftpflichtversicherung beim Produkt, das keine Zulassung hat, das geht ja nicht um einen Heilversuch. Ja, es geht ja nicht darum, dass man jetzt einen Patienten versucht, aus ärgster Not, also sprich schwerer Erkrankung, zu retten, wo man dann mit Ausnahmegenehmigung ja auch Medikamente ohne Zulassung verwenden kann. Darum geht's ja nicht. Es geht um Ästhetik. Also wir retten ja keine Leben. Wir wollen Menschen schöner machen, glücklicher machen, zufriedener machen. Das kann natürlich das Leben verbessern, aber es geht ja nicht um eine schwere Erkrankung. Ja. Und das muss man schon auch nochmal in Relation setzen, wenn man so ein Risiko betrachtet. Ja, und nach Kybella, das ja nach meiner Kenntnis nur in der Schweiz und ich glaube in UK auf den Markt kam, und ich weiß gar nicht, ob es da noch ist. Also wie du gesagt hast, nicht in Europa. Ja, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir wieder eine Spritze.
Ja, wie heißt es nochmal? Glutine?
Mhm. Ja. Ja.
Das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, das glaube ich weiß jeder, der sich irgendwie mit seiner persönlichen Figur beschäftigt. Das ist im Prinzip ein Diabetes-Medikament.
Mhm.
Das als Side-Effekt eine Gewichtsreduktion hat. Und dieser sogenannte Nebeneffekt, dieser positive Nebeneffekt, keine Frage, wurde dann aufgegriffen und es war dann total in, oder es ist, muss man sagen, total in, dieses Medikament zu spritzen, um Gewicht zu reduzieren. Es ist auch wirklich so, dass das ganz seriös versucht wird, das als Adipositas-Behandlung bei wirklich stark übergewichtigen Patienten zu legalisieren.
Mhm.
Wir sind aber noch nicht so weit. Das ist noch nicht durch, weil es fehlt sozusagen der Beweis, dass es eine Verbesserung der Risiken bezüglich Herzinfarkt und Gefäßverkalkung gibt durch dieses Medikament. Das heißt, auch hier wird es zwar schon weltweit wie verrückt angewendet, aber eigentlich auch wieder off-label. Also auch Nicht-Diabetiker, die ein bisschen zu viel auf den Hüften haben, möchten sich sozusagen den Kampf ersparen und spritzen sich das Medikament. Und wenn man sich das so anhört, ist das ja eigentlich auch schon wieder eine Geschichte, weil es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkungen. Und man muss zwar das nur einmal in der Woche spritzen, aber eigentlich ein Leben lang. Ja? Und wenn man das absetzt, dann sind die Kilos wieder da. Das ist das Problem.
Oh.
Und Das zweite ist, wie gesagt, es gibt Nebenwirkungen. Das harmloseste ist Übelkeit, Verstopfung. Also gibt es noch ein größeres Risiko an einer Pankreas, also an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung zu erkranken. Und das ist wirklich eine ganz eine miese Erkrankung. Da geht es einem dreckig ohne Ende. Und bis hin zu Tumore in der Schilddrüse sind eine Komplikation, die man kennen muss. Sogar bösartige Schilddrüsentumore können entstehen. Also so ganz easy going ist es nicht. Natürlich überwiegt der Vorteil, es ist, man nimmt tatsächlich ab. Aber jetzt haben wir ein anderes Thema. Und zwar, das ist zu einer Lifestyle-Geschichte geworden, besonders wie du gesagt hast, die Hollywood-Spritze. Ja, mit der Konsequenz, dass es einen Mangel gibt. Also die kommen mit der Produktion nicht mehr nach. Und das treibt ja wilde Blüten. Also ich habe was gehört, dass die Spritze in Amerika so um die $1,000 in der Zwischenzeit kostet, weil sie einfach so gut wie nicht mehr am Markt ist, nicht mehr verfügbar ist. Und es ist ein wirklich potentes und gutes Medikament bei Typ-2-Diabetes, das den tatsächlichen Diabetikern jetzt abhanden kommt, weil es einfach als Lifestyle-Medikament eingesetzt wird. Und das sind Dinge, da stellt es mir alle Haare auf. Ja? Das ist einfach so übel, weil ich meine, es ist so wie mit den, wie wir ja das mal bei den Wimpernseren auch gesagt haben, dass eben diese falsche Anwendung dazu führt, dass die es wirklich brauchen, das nicht mehr bekommen.
Ja, also was ich einfach denke, ist, da sieht man die Prioritäten auch. Ich meine, der Konzern Eli Lilly, der diese Spritze herstellt, der ist ja, also der hat ja eine unglaubliche Wertsteigerung. Er ist natürlich börsennotiert, an der Börse erfahren. Es ist jetzt mittlerweile, ich habe jetzt leider vergessen, in welchem Land, aber der wertvollste Konzern dort. Also hat schon viele andere große Player am Markt überholt, eben jetzt nur aufgrund dieses einen Medikaments. Also natürlich ist das eine Cash-Cow, wie man so schön neudeutsch sagt, für das Unternehmen. Es ist, mag vielleicht eine Option sein für das bisschen zu viel auf den Hüften, aber finde ich auch, steht in keinem Verhältnis zu der Problematik, dass man eine Verknappung eines ja sehr wichtigen Medikaments damit hervorruft. Und ich finde es auch irgendwo unverantwortlich, sage ich mal, dieses Produkt jetzt in einer Art unkontrollierten Massenversuch weltweit einzusetzen, wo man gar nicht genau weiß. Du hast ja wirklich schwerwiegende Nebenwirkungen auch genannt. In welcher Häufigkeit das dann vielleicht auch auftritt, wenn man das eben ja bei eigentlich gesunden Menschen einsetzt. Wir haben ja dann eben nicht den Typ-2-Diabetiker, wo ja alles ein bisschen anders funktioniert als bei jemand Gesunden, wo dann eben das Medikament angewendet wird und dann noch auf Dauer. Also ich meine, das ist ja eine der größten klinischen Studien, also nicht klinischen Studien, eine der größten Studien, die da gerade läuft, die man sich nur denken kann.
Ja, also ja. Wirklich, wirklich zu verurteilen in meinen Augen. Ja, ich meine, es profitieren viele davon. Es gibt es ist ein Business, aber ein Business auf Kosten der Diabetiker. Und das ist doch eine große Anzahl an Patienten weltweit, die unter Typ-2-Diabetes leiden. Und das ist, ja, das ist eine Entwicklung, die man nicht gutheißen kann in meinen Augen.
Also es sind zum einen die Diabetiker, die darunter leiden, aber ich finde es auch unverantwortlich, das eben in dieser großen Anzahl an gesunden Patienten einzusetzen. Auch für die Ärzte, die das anwenden, ist das ja ein Riesengeschäft, aber gutheißen kann ich das auch nicht.
Gibt es noch was von deiner Seite?
Nein, ich bin fein. Ich finde allerdings, wir sollten das Thema Fett weg unbedingt nochmal aufgreifen, weil da gibt es ja noch viele andere Methoden und ich weiß nicht, ob das nicht auch interessant ist für unsere Zuhörerinnen, dass man sich eben nochmal andere minimalinvasive Fett-Weg-Methoden anschaut mit einem kritischen Auge und da würde ich mich freuen, dass wir das zu einer anderen Gelegenheit nochmal aufgreifen und diskutieren.
sehr gerne, weil es gibt auch eben, wie du schon angesprochen hast, Methoden, die jetzt von der Nebenwirkung her vertretbar sind, aber auch was bringen, und das greifen wir sicher noch einmal auf. Soweit, so gut. Das war's für heute, und wir freuen uns wie immer über Kommentare, über Fragen, und am besten über unsere E-Mail-Adresse podcast@excellentbeauty.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.